ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. In Großbritannien sind seit 14 Jahren die Konservativen in der Regierung. Sie haben das Land durch eine Phase heftiger Sparpolitik geführt und den Briten den Brexit beschert. Nach 5 konservativen Premierministern, von denen nur 3 je durch eine Wahl bestätigt wurden, stehen die Zeichen nun auf Wechsel. Denn die sozialdemokratische Labour-Opposition führt in Umfragen mit rund 20 Prozentpunkten und es wird erwartet, dass Labour-Chef Keir Starmer die Wahl gewinnt. Auf das Vereinigte Königreich vor der Wahl schauen für uns nun Gabi Biesinger, Franziska Hoppen und Sven Lohmann.
Die Szene hätte nicht unglücklicher wirken können. Im strömenden Regen und ohne Schirm stand der konservative Premierminister Rishi Sunak am hastig herbeigeschafften Rednerpult vor der berühmten schwarzen Tür in 10 Downing Street. Er versuchte klatschnass gegen die plärrende Musik anzureden, die von einer Demonstration in der Nähe herüberschallte. Er habe den König gebeten, das Parlament aufzulösen. Am 4. Juli werde gewählt.
Now is the moment for Britain to choose its future. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July.
Es sei mutig, zu diesem Zeitpunkt in den Wahlkampf zu ziehen, kommentierten politische Beobachter. Wie ein begossener Pudel wirkte Sunak und seine konservative Partei könnte nach den Wahlen auch so aussehen. In Umfragen liegt die Regierungspartei seit Monaten rund 20 Punkte hinter der Labour-Opposition, auch wenn Labour-Chef Keir Starmer für viele Briten noch der große Unbekannte ist.
I believe that the single biggest question facing British politics today is, who is Keir Starmer?
Die größte Frage der britischen Politik sei, wer ist eigentlich Keir Starmer? Das stellte Politikjournalist Andrew Marr kürzlich in einem YouTube-Video fest und griff damit eine Frage auf, die sich viele Wählerinnen und Wähler stellen. Ja, als Labour-Chef kennt man Keir Starmer seit 4 Jahren, aber wie tickt der 61-Jährige? Wie ist er drauf?
You seem more like a political robot. How are you going to convince others like me to vote for you?
Well, the most
Er wirke wie ein Politroboter, stellte vor kurzem ein Publikumsgast bei einem der TV-Duelle im Wahlkampf fest. Wie der Labour-Chef ihn denn überzeugen wolle? Der konnte nicht aus seiner Haut. Und damit lässt sich eine Eigenschaft schon festhalten. Keir Starmer ist kein Selbstdarsteller. Das musste auch sein Biograf Tom Baldwin lernen, wie er in einem BBC-Podcast erzählt.
He quickly decided he didn't want an autobiography. He didn't want 350 pages of him talking about himself. That's sort of one of the reasons why I think he's a bit different to other politicians who love talking about themselves.
Mm. Starmer habe keine Lust auf eine Autobiografie gehabt, darauf 350 Seiten über sich selbst zu schreiben. Das unterscheide ihn von anderen Politikern, sagt Baldwin. Doch hin und wieder schimmert die Person Keir Starmer durch, mit einer echten Aufstiegsgeschichte.
My dad worked in a factory. He was a toolmaker. My mum was a nurse. And we didn't have a lot of money when I was growing up. And we were in a position on occasion where we couldn't pay our bills. So I know how that feels.
Sein Vater sei Werkzeugmacher gewesen, berichtet Starmer in einem anderen TV-Duell. Seine Mutter Krankenschwester. Das Geld sei knapp gewesen.
We had our phone cut off because we didn't have the money. So I do know the anguish of worrying when the postman comes with the bill.
Zu Hause sei das Telefon wegen unbezahlter Rechnungen schon mal abgestellt worden. Er kenne die quälende Sorge, dass der Postbote die nächste Rechnung bringe. Noch etwas, das Starmer von anderen britischen Politikern unterscheidet, die oft aus reichen Familien kommen. Doch der junge Starmer arbeitet sich hoch und schafft den Aufstieg in die Mittelschicht als Anwalt.
He's not the flamboyant lawyer with the sort of jury in the palm of his hands. He's detail. He's evidence, he's facts, he's points of law. He's very sort of unpolitical in that sense.
Sagt Biograf Tom Baldwin. Starmer sei nicht der extravagante Anwalt gewesen. Beweise, Fakten, Details, das sei ihm wichtig gewesen. Starmer spezialisiert sich auf Menschenrechte, steigt später in eine Spitzenposition der Staatsanwaltschaft auf. Erst mit 52 Jahren entscheidet er sich, in die Politik zu gehen. Für mehr Gerechtigkeit, wie er sagt, um die gläserne Decke von Ober- und Unterschicht zu durchbrechen.
Sir Keir.
No, Keir.
Keir? Well, you don't have the sir.
I find it really clumsy, gets in the way, I don't like it.
Journalisten sollen ihn bloß nicht Sir nennen, erinnert er sie. Im Jahr davor hatte er noch den Ritterschlag für seine juristische Arbeit erhalten. Nun sieht er im Parlament oft so aus, als sei er lieber woanders. Er klingt manchmal zu langweilig, zu differenziert.
We gather he doesn't really like Westminster very much. He finds a lot of the way it works quite tedious. He finds the gossiping quite tedious. I think he finds some of the factionalism and the history of the Labour Party a bit weird and tedious.
Sagt Alba Ray von Bloomberg, die Starmers Karriere lange verfolgt hat. Möge Westminster nicht besonders, fände den Tratsch nervig und die Grüppchenbildung auch. Habe von Anfang an ein klares Ziel gehabt. Vorankommen, Labour wählbar machen, dann Premierminister werden.
You run to the left to become leader and then you run to the center to become prime minister.
Habe erst die eine linke Wählerschaft angesprochen, um Parteichef zu werden, dann sei in die Mitte gerückt, um als Premier gewählt werden zu können. Bei vielen kommt genau diese Zielstrebigkeit als Unschärfe an. Starmer ändere zu oft seine Meinung, heißt es von Kritikern. Hat gegen den Brexit gestimmt, will aber kein zweites Referendum voranbringen. Hat Wahlversprechen wieder fallen gelassen, zum Beispiel die Aufhebung der Studiengebühren. Hat die Partei in die politische Mitte gezerrt. Aber damit hat sie auch für eine breite Masse wählbar gemacht.
I will represent you. I will listen to you. And I will bring our party together.
So seine Worte, als Starmer 2020 als Labour-Anführer gewählt wurde. Werde die Partei zusammenführen. Zunächst verbannte dafür hunderte Mitglieder wegen Antisemitismusvorwürfen aus der Partei. Seinem Vorgänger Jeremy Corbyn war vorgeworfen worden, Antisemitismus in den eigenen Reihen zu dulden. Als ruthless wird Starmer seitdem auch beschrieben, als schonungslos. Kritiker sprachen von einer Säuberung des linken Flügels der Partei. Wer also ist Keir Starmer? Kein Tony Blair, kein radikaler Sozialist, sagt Journalist Andrew Marr. Fasst es mit ein bisschen Pathos so zusammen.
If you think this is a broken country and it deserves somebody who believes in the state, understands the power of the state and who has a strong class basis, I think Keir Starmer may very well be.
Wer denke, Großbritannien sei kaputt und brauche jemanden mit Klassenverständnis, der wisse, wie der Laden läuft, der könne Keir Starmer wählen.
Nach 14 Jahren in der Regierung und 5 Premierministern hat sich die konservative Partei in Richtungsstreitigkeiten verloren. Dutzende Abgeordnete treten bei dieser Wahl gar nicht erst wieder an, weil sie angesichts der Umfragen befürchten, sowieso ihren Sitz zu verlieren. Und doch gibt es lang gediente, aufrechte konservative Parlamentarier, die weiterhin mit allen Mitteln verhindern möchten, dass Labour an die Regierung kommt.
In einem Reihenhausviertel im englischen Keynsham klingelt und klopft Jacob Rees-Mogg an jeder Tür.
They're just calling around, dropping off a leaflet and wonder if I might be.
Ich wollte Ihnen mein Flugblatt geben. Darf ich mit Ihrer Unterstützung rechnen?
Not this one, I don't.
Diesmal nicht. Jacob Rees-Mogg, bei dem Namen klingelt es vielleicht, ist einer der Brexit-Vorkämpfer der Konservativen. Nickelbrille, stets im Zweireiher gekleidet. Seinen Wahlkreis hat Rees-Mogg bisher immer gewinnen können in den vergangenen 14 Jahren. Bei der Wahl zum britischen Parlament könnte seinen Sitz nun verlieren. So wie viele seiner Parteifreunde auch. Der konservativen Partei droht eine erhebliche Schlappe. Ich gebe zu, die meisten denken, die Tories regieren seit 14 Jahren und das habe sich nun erschöpft. Und dann bekommt Jacob Rees-Mogg an der nächsten Haustür die Leviten gelesen. Ich habe immer konservativ gewählt, das bedauere ich. So wie ihr euch verhalten habt, das repräsentiert mich nicht mehr. Der Niedergang der Tories beginnt schon vor 2,5 Jahren. Boris Johnson hat das Blaue vom Himmel versprochen, bessere Zeiten für jeden, taumelt aber durch die Corona-Pandemie. Während der Rest des Landes isoliert zu Hause sitzt, feiert Johnson in 10 Downing Street Partys und lügt darüber.
There was no party and that no COVID rules.
Es gab keine Partys und keine Regelverstöße. Nach diesen Sätzen im Parlament beginnen die Briten sich der Opposition zuzuwenden. In Umfragen übernimmt die Labour-Partei die Führung. Im Wahlkreis von Jacob Rees-Mogg sind die konservativen Skandale ein Grund für die Anti-Stimmung. Die anderen betreffen ihr Leben. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist derart heruntergewirtschaftet, dass Termine einem Lotteriespiel gleichen. 7,5 Millionen Briten warten auf Behandlungen oder Operationen. Auch welche, die über Leben oder Tod entscheiden. Die Tories versetzten zwischenzeitlich auch die Wirtschaft mit chaotischen Steuerplänen in Panik. Als Folge ist das Leben für die Menschen viel teurer geworden. Im Friseursalon auf der Haupteinkaufsstraße ist die Wut groß. Rachel Tyler schneidet gerade einer Kundin die Haare.
I don't think we should have come out of the EU.
Wir hätten die EU nicht verlassen dürfen. Die Lebenshaltungskosten sind exorbitant geworden, die Löhne ein Witz. Wer kann denn seine Rechnung noch bezahlen? Die Labour-Partei liegt in Umfragen komfortabel vorn. Es herrscht Wechselstimmung, auch im konservativen Wahlkreis in Keynesham. Am anderen Ende der Hauptstraße wäscht und pflegt Kate Hornby in ihrem Salon Hunde. Sie hat bisher immer die Tories gewählt. Wir wurden ganz schön im Stich gelassen in den vergangenen Jahren. So viele Versprechen, die nicht eingetreten sind. Und die Staatskassen sind leer. Alles nicht gut. Die Tories wählt sie diesmal nicht mehr. In Keynesham haben die Menschen das Gefühl, es gehe ihnen schlechter als vor 10 oder 15 Jahren. Jacob Rees-Mogg würde gerne über die Steuergeschenke der Konservativen reden oder über die Maßnahmen gegen Migration. Er findet selten Gehör. Ich finde, die Stimmung an den Türen ist immer noch freundlich, aber unsere Umfragewerte sind schrecklich. Es ist eine Stimmung zu spüren und die sagt, alles ist besser als die Tories. Das erfährt Jacob Rees-Mogg ganz persönlich beim Flugblätterverteilen. Nur wenige wollen es haben.
Das Brexit-Referendum, angestoßen vom damaligen konservativen Premierminister David Cameron mit dem Ziel, in der EU zu bleiben, sollte eigentlich einen innerparteilichen Richtungsstreit über die EU-Mitgliedschaft beenden. Und es sollte ein Befreiungsschlag sein von UKIP, der rechtspopulistischen UK Independence Party, die für den Brexit trommelte. Doch die Briten stimmten 2016 dann tatsächlich für den Brexit. Dessen Umsetzung sorgt 8 Jahre später für viel Unzufriedenheit. Aus UKIP mit Nigel Farage, den die Medien Mr. Brexit nannten, ist inzwischen die Partei Reform geworden, wieder mit Farage an der Spitze. Während die Konservativen und Labour im Wahlkampf lieber nicht über den Brexit reden, schlägt Farage aus dem Thema weiter Kapital und könnte den gemäßigten Parteien bei dieser Wahl viele Stimmen abjagen.
Wie in vielen britischen Seebädern wird auch die Strandstraße in Clacton-on-Sea von Spielhallen gesäumt. Im Moon and Starfish Pub, kurz vor der Strandpromenade, sitzen schon am Vormittag die ersten mit einem Pilz im Biergarten. Cheers. Cheers, vor dem Eingang zum Pub parken 2 Mobility-Scooter, die Elektromobile für Menschen, denen das Gehen schwerfällt. Der 50.000 Einwohnerort an der Nordsee gilt als eine der prekärsten Regionen Englands. Ladenzeilen sind verrammelt. In der Pavilion Bowl, dem Bowling Center am Strand, soll in einigen Wochen eine Adele-Imitatorin auftreten. Sonst nicht viel los. Die flatternde Regenbogenflagge vor dem Pink Palace Hotel bemüht sich, etwas Farbe in die Tristesse zu bringen. Beim EU-Referendum 2016 stimmten hier in Clacton 70% für den Brexit. Seitdem ist es mit dem Ort wirtschaftlich weiter bergab gegangen. Aber den Zusammenhang möchte hier keiner gerne herstellen. Stattdessen meint Dawn, die Politiker hätten die Menschen bei der Umsetzung des Brexits betrogen. Wir haben Brexit gewählt, aber der ist nicht umgesetzt worden. Wir werden täglich überrannt von illegalen Einwanderern, die wegen des Geldes kommen. Und wenn Labour die Wahlen gewinnt, kannst du vergessen, dass noch irgendein echter Brite in diesem Land irgendwelche Rechte hat. Damit meine ich alle, die nicht auf der Straße Flaggen für Palästina hochhalten und randalieren. Aber wenn wir englische oder britische Flaggen zeigen, werden wir Rassisten genannt. Wir sind keine Rassisten, wir sind stolz und Patrioten. Dawn sitzt mit 2 Freundinnen auf einer Picknickbank an der Strandpromenade. Sie warten auf Nigel Farage. Jane hofft vor allem, dass Farage ihre Stadt wieder attraktiver macht. It's run down. Clacton ist leider sehr heruntergekommen. Früher war es hier besser. Ich finde, Nigel sagt sehr kluge Dinge und steht für alles, was ich sehen möchte, was in diesem Land geschieht und in unserer Stadt. Inmitten der Menschentraube klettert der 60-jährige Kandidat jetzt auf eine Picknickbank, greift ein Mikrofon und sein Pressesprecher wuchtet sich einen Lautsprecher auf den Kopf, damit alle besser hören können.
Without Clacton, Brexit would not have happened, so thank you, Clacton.
Ohne Clacton wäre der Brexit nicht passiert. Danke dafür, Clacton, begrüßt Farage die Menge. Und schwenkt dann gleich auf sein Lieblingsthema Einwanderung. Die EU-Freizügigkeit zu beenden, war einer seiner Hauptgründe für den Brexit. Doch seitdem ist die Zahl der legalen Einwanderer deutlich gestiegen. Mit dem Brexit haben wir Unabhängigkeit gewählt, aber die Konservativen haben euer Vertrauen missbraucht und die Grenzen für eine Masseneinwanderung geöffnet, wie wir sie noch nie erlebt haben. Dafür werden sie einen hohen Preis zahlen müssen. Doch nicht nur Farage-Fans sind an die Strandpromenade gekommen. In der Menschenmenge taucht ein weißes Banner auf. Farage, not welcome here, steht da drauf. Zwei Männer und eine Frau halten das Spruchband in die Höhe. Barry ist einer von ihnen.
We want to show that not everybody in Clacton is a supporter of Nigel Farage. A lot of us think he's a fraud. He's here to use the town for his own purposes.
Wir wollen zeigen, dass nicht jeder hier in Clacton Mr. Farage unterstützt. Viele meinen, er ist ein Betrüger, der unsere Stadt nur für seine Zwecke missbraucht. Als Farage von der Picknickbank klettert und seine Anhänger die Promenade verlassen, werden die drei Protestierenden noch angerempelt und angemacht. Barry lacht das weg. Verräter, stinkender Linker, geh nach Nord-London, wo die alle sind. Ich lebe gern hier in Clacton, erwidert Barry. Dass Farage in Clacton den Konservativen den Sitz abnehmen könnte, ist eine Sache. Doch dazu kommt, er hat den Wahlkampf insgesamt aufgemischt und ermutigt potenzielle Reformwähler im ganzen Land, jetzt doch für seine Partei zu stimmen.
Für die Labour Party war Schottland über Jahrzehnte sicheres Terrain. Doch bei den Wahlen 2015 wurde plötzlich die schottische Nationalpartei SNP stärkste Kraft in Schottland. Eng verbunden mit dem Thema der schottischen Unabhängigkeit von Großbritannien erlebte die Partei unter Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon einen ungeahnten Höhenflug. Doch nach Sturgeons Rücktritt, einem Finanzskandal und innerparteilichen Richtungskämpfen wittert Labour jetzt die Chance, Schottland zurückzuerobern.
Hello there, sorry to trouble you. I'm just calling on behalf of the Labour Party. Just to see what your thoughts are about the election, really.
Scott Arthur, Labour-Kandidat für Edinburgh South West, ist im Haustürwahlkampf unterwegs. In einer ruhigen Nachbarschaft im Süden der Stadt klopft er mit Helfern an Türen. Sie ziehen von Haus zu Haus. Umfragen zufolge wird es in diesem Wahlkreis ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Und Scott Arthur könnte mit Labour gewinnen. Der 55-Jährige kann es selbst kaum glauben.
Would have laughed at us. But now, you know, some of the polling suggests we might just get 30, which is incredible. Absolutely incredible.
Laut einer Hochrechnung könnte Labour in Schottland ganze 30 von insgesamt 57 Sitzen gewinnen. Vor ein paar Jahren sei das noch unvorstellbar gewesen, sagt Arthur. 2015 hatte die Scottish National Party, die SNP, in einem Erdrutschsieg fast alle schottischen Sitze für das Parlament in Westminster abgeräumt, so auch in diesem Wahlkreis. Labour verlor seine einstige Hochburg Schottland an die Nationalisten. Doch seitdem ist viel passiert, sagt Arthur.
It's about change. People want change, you know?
Es geht um Veränderung. Die Leute sind wütend auf die Tory-Regierung. Und hier in Schottland sind sie enttäuscht von der SNP. Der Partei haben viele vertraut. Als sie 2015 so viele Sitze gewann, hat die SNP gesagt, sie werde anders sein. Aber jetzt sehen die Leute, sie sind noch schlimmer. Die SNP hat einen Finanzskandal erlebt. Drei neue Parteichefs in etwas mehr als einem Jahr. Und ihr einstiges Kernthema, Schottlands Unabhängigkeit, spiele für viele Menschen heute kaum noch eine Rolle, sagt Labour-Mitglied Lewis Weatherspoon, der beim Haustürwahlkampf hilft.
I joined the Labour Party for the next few, three or four elections, and independence was all that people were talking about. I don't get a sense of that anymore. The independence question is not coming up on the doorsteps at all.
Als er damals der Labour-Partei beigetreten sei, sei die Unabhängigkeit noch Thema gewesen. Nun ginge es eher um die teuren Preise in den Geschäften, um langes Warten auf Arzttermine oder schlechte Bildungserfolge an schottischen Schulen. Unabhängigkeit sei schlicht keine Priorität mehr, meint er. Die Lösung von Labour-Kandidat Scott Arthur.
So the narrative that the SNP has used in the past is that vote SNP to send a message to the UK government. You should vote Labour to send a government.
Statt wie die SNP als Oppositionspartei für schottische Interessen einzustehen, könne Labour die Schotten als Regierungspartei vertreten. Am anderen Ende der Stadt, in Edinburgh North and Leith, ist Deirdre Brock unterwegs mit Klemmbrett und Infomaterial. Die SNP-Abgeordnete will ihr Mandat für Westminster bei der Wahl am 4. Juli verteidigen. Die SNP, sagt sie, eine Partei, die sich selbst politisch links und progressiv sieht, trete viel eher für soziale Gerechtigkeit ein als Labour.
You have SNP MPs, you also get rid of conservative governments, but you've got people who will be able to keep a Labour government shoved to the left. Focused on the left rather than continuing to travel down that right-wing path.
Eine starke SNP-Opposition könne aus Brocks Sicht eine wahrscheinliche Labour-Regierung nach der Wahl nach links drängen. Die Mehrheit der Schotten sei auf dem politischen Spektrum eher links. Und die SNP könne sich weiter für die Unabhängigkeit einsetzen. Denn die sei der Schlüssel, um die Probleme zu lösen, die beim Haustürwahlkampf aufkommen.
For us, independence represents a way out of this. And it represents a way out of a broken Westminster system that will never suit the people of Scotland. And it will never reflect that left of centre approach, that focus on social justice. That the majority of people in Scotland find very important.
Selbst über Migration entscheiden zu können, über Sicherheitspolitik, Beziehungen zur EU, das will die SNP. Aber es bleibt fraglich, ob sie am 4. Juli genug Sitze bekommen wird, um in Westminster wirklich eine laute Opposition sein zu können. Und Labour hat sich bereits gegen ein Unabhängigkeitsreferendum positioniert.
Nachdem die Konservativen 2010 mit Premierminister David Cameron an die Regierung kamen, verordneten sie dem Land ein Jahrzehnt der Austerität, der strikten Sparpolitik. Ziel war es, das Defizit im öffentlichen Sektor zu verringern und die Staatsverschuldung zu senken. Die Folgen sind heute zu spüren. Marode Infrastruktur, löchrige Sozialsysteme, steigende Armut. Besonders heruntergewirtschaftet nach der Corona-Pandemie ist der öffentliche Gesundheitsdienst NHS, der National Health Service. 7,5 Millionen Menschen warten auf Behandlungen, von Hüftoperationen bis Krebstherapie. Die Verzweiflung im Land ist groß. Und das Problem ist so gewaltig, dass auch eine neue Regierung, die leere Kassen vorfinden wird, nicht schnell wird Abhilfe schaffen können.
Julian Martin sitzt zu Hause im englischen Chester, als er einen Herzinfarkt erleidet. Er ruft den Notarzt und anschließend seine Lebenspartnerin Leslie an. Eine Viertelstunde später ist sie in der gemeinsamen Wohnung.
And then when I got here,
Ich dachte, wenn ich ankomme, ist der Notarzt da. Er hat ja einen Herzinfarkt. Als ich aber aufschloss, saß er alleine auf dem Boden.
I let myself in and he was sat on the floor.
Mehrfach ruft Leslie Bennett den Notruf und wird immer wieder vertröstet. Nicht länger als 18 Minuten soll es eigentlich dauern, bis der Rettungsdienst eintrifft.
And I said, I really need an ambulance.
Ich sagte, er stirbt mir hier gleich. Während meiner Anrufe saß ich mit Julian auf dem Boden und er wimmerte, er würde seine Beine nicht mehr spüren. Es dauert 1,5 Stunden, bis die Sanitäter eintreffen. Der 59-jährige Julian schafft es noch bis ins Krankenhaus. Dort stirbt er. Er wurde im Stich gelassen. Er war so ein guter Mensch und hat das alles nicht verdient. Er sollte am Leben sein. Der zuständige Notdienst untersucht nun Julians Fall und die Frage, warum es so lange dauerte, bis ein Notarzt verfügbar war. Regelmäßig überschreiten Rettungsdienste die vorgegebenen Zeiten, mittlerweile auch bei lebensbedrohlichen Notfällen. Es fehlt an Personal. Hinzu kommt, Krankenwagen warten zum Teil stundenlang, um Patienten im Krankenhaus abgeben zu können. Die Notaufnahmen sind schlicht überfüllt. Die Sanitäter sitzen fest und fehlen dann, um zum nächsten Notfall auszurücken. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist das wichtigste Wahlthema für die Briten. Er ist seit Jahren kaputtgespart. Es fehlt an Personal und moderner Technik. Das hat fatale Folgen. Sage und schreibe, 7,5 Millionen Patienten warten mittlerweile auf Operationen oder Behandlungen. Die konservative Regierung verspricht seit Jahren, den NHS zu modernisieren und ihn finanziell besser auszustatten. Die Realität ist eine andere. Der Zustand wird von Jahr zu Jahr schlechter. Die Briten haben mittlerweile schier Angst, krank zu werden. Der Fall von Nathaniel Dye ist ein dramatisches Beispiel für die politische Tatenlosigkeit. Vor 1,5 Jahren bekommt er die Diagnose Darmkrebs. Ich dachte, lasst uns loslegen, ich habe Krebs. Da ist Zeit doch entscheidend. Ich musste 3,5 Monate, 100 Tage warten. Mehr als 2 Monate dürfen es nicht sein. Es ist also klar, dass ich viel zu lange warten musste.
And the target is 62 days, 2 months. So I guess it's clear I waited too long.
Während er wartete, streute der Krebs so sehr, dass seine Heilungschancen nun nur noch minimal sind. Ich glaube, ich kann sagen, wenn die Behandlung früher begonnen hätte, das Gesundheitssystem nicht so kaputt wäre, dann hätte ich den Krebs vielleicht besiegen können. Für Nathaniel Dye ist klar, dass er die Tories unter keinen Umständen wählen wird. Er unterstützt aktiv die Labour-Partei. SPD will Wartezeiten reduzieren mit mehr Personal und Terminen an den Wochenenden. Leslie Bennett weiß noch nicht, wen sie wählen wird, auf keinen Fall aber die Konservativen.
Well, the NHS is broken.
Der NHS ist kaputt. Jemand muss eine Lösung finden, damit er wieder so gut wird, wie er einmal war. Er kostet Leben. Es muss etwas unternommen werden.
Something needs to be done.
Damit spricht sie den Briten aus der Seele.
Am 4. Juli wird gewählt im Vereinigten Königreich. Ist dann Schluss mit den Konservativen? Gabi Biesinger, Franziska Hoppen und Sven Lohmann waren das mit ihrem Blick auf Großbritannien vor der Wahl. Ich bin Liane Stahl und empfehle Ihnen den Podcast zur Reportage auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD-Audiothek.